Eine Zensur findet nicht statt und darf nicht stattfinden. So sagt es das deutsche Grundgesetz. Eine Zensur findet sehr wohl statt und das in gigantischen Maßstäben, sagt der Wiener Verleger Hannes Hofbauer. Jetzt bei Apolut im Gespräch. Im Gespräch. Grüß Gott, guten Tag.
Freut mich, dass ich hier bin.
Dr. Hannes Hofbauer, Verleger, Journalist in Wien, zu Gast bei Apolut im Gespräch. Ihr neues Buch Zensur liegt vor. Ist es schon zensiert worden?
Na, so weit sind wir noch nicht. Die Zensoren, unsere Zensoren will ich eigentlich nicht sagen, weil es sind die Zensoren der anderen, konzentriert sich derzeit voll und ganz auf die digitale Welt. Die Printmedien im deutschen Sprachraum sind meiner Meinung nach nicht bislang von der Zensur betroffen.
Sie gehen in Ihrem Werk unter anderem auch darauf ein, dass die Zensurbehörden, die Zensuragenten selbst versuchen, ihre Spuren zu verwischen und dass dieser Vorgang, die Zensur auch noch zu verschleiern, dass sie stattfindet, zu verbergen, gar nicht so neu sei. Zum Beispiel wurde der Zensurstrich historisch verboten im 17. und 18. Jahrhundert. Vielleicht könnten Sie dazu auch etwas erwähnen. Es schmückt ja zum Beispiel auch den Titel Ihres Buches.
Ja, also das hat uns inspiriert, für diese Titelgestaltung den Zensurstrich zu nehmen. Das geht zurück auf Heinrich Heine, der einer der vielen, vielen waren, die auf dem katholischen Index, also auf der Zensurliste gestanden sind. Da waren eigentlich alle Naturwissenschaftler, die heute von Bedeutung sind, alle Literaten, alle Philosophen irgendwie drauf. Und er hat dann in seinen Reisebildern, ein sehr bekanntes Buch von ihm, an einer Stelle geschrieben, auf der Seite oben, die deutschen Zensoren, und dann lauter Zensurstriche gemacht, und auf der Seite unten rechts ist dann gestanden Dummköpfe, um zu demonstrieren, dass er mit der Zensur nicht einverstanden ist und das Ganze auch zu ironisieren. Und daraufhin hat eben dann die Zensurbehörde den Zensurstrich verboten.
Feudalherren greifen ein zu veröffentlichende Texte in Forschung, in Journalismus, in politische Aufrufe und lassen streichen. Das ist, wird gemeinhin verstanden unter Zensur. Der Eingriff von Autoritäten, in diesem Fall von Feudalstrukturen, die zugreifen auf Texte, Veröffentlichungen und verhindern wollen, dass diese Veröffentlichungen an die Öffentlichkeit gelangen. Warum überhaupt?
Ja, Zensur, würde ich sagen, kurze Definition, ist ein Herrschaftsinstrument zur Durchsetzung des eigenen Narrativs, der eigenen Wahrheit, wenn man so will. Das kann in Zeiten des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit die Kirche sein, vor allem, weil die sehr stark war historisch. Dann eben der absolutistische Staat oder heute die Europäische Union, der Zentralstaat oder auch das Kapital, das amerikanische Kapital im Silicon Valley. Und gleichzeitig ist es aber, finde ich, doch von Bedeutung, dass immer dann, wann Zensur besonders Fahrt aufnimmt, es ein Zeichen der Schwäche ist, dieser Herrschaft. Weil wenn die Herrschaft eigentlich ganz gut situiert ist und mit den Beherrschten in einem gewissen Ausgleich ist und die eben sich nicht als Beherrschte fühlen, dann kann offen diskutiert werden. Und das ist derzeit nicht der Fall, also zumindest in unseren Breiten, aber auch in vielen anderen Breiten. Ich muss sagen, das Buch geht über den deutschen Sprachraum. Ich beschäftige mich nicht mit der Zensur in der Türkei oder Russland oder China, wo es auch überall gibt. Das würde meine Möglichkeiten sprengen. Aber dadurch, dass es eben bei uns so stark Fuß fasst, habe ich mir gedacht, es ist notwendig, dass man mal über dieses Thema ein Buch schreibt.
Sprechen wir also zunächst über die Bundesrepublik Deutschland der Gegenwart und dann auch noch gerne über Österreich und die Schweiz. Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, SPD, sagte am 3. Oktober 2020, da währte das Corona-Maßnahmenregime gerade etwa ein halbes Jahr, wir leben im besten Deutschland, das es je gegeben hat. Wenn man das mal unter dem Kriterium der Zensur, also des staatlichen Eingriffs von Autoritäten, in die Veröffentlichungsfreiheit betrachtet, was hat es damit auf sich? Wir leben doch in Freedom and Democracy, Freiheit und Demokratie. Wie passt das überhaupt zusammen? Das beste Deutschland, das es je gegeben hat, Freedom and Democracy und dann Zensureingriffe. Und wie fielen die aus?
Also wo er recht hat, der Bundespräsident, ist, dass es schlechtere Zeiten in Deutschland gegeben hat. Mhm. Und viele schlechtere Zeiten. Wo er natürlich quasi propagandistisch agiert ist, dass er die Zeit, die letzten vielleicht 25 Jahre vor den Corona-Maßnahmen, vor der besonderen Attacke auf die russischen Medien, also auf die russisch finanzierten Medien, dass das eine relativ zensurfreie Zeit war in Deutschland. Also die 90er Jahre, auch die Nuller Jahre teilweise noch, bis vielleicht 2008. Da sehe ich so eine gewisse Zäsur. Mhm. Aber
nach der sogenannten Finanzkrise.
Nach der Finanzkrise. Und da sagt er halt jetzt offensichtlich, um das vergessen zu machen, dass es für die 20, 25 Jahre vorher besser war, dass es jetzt ein besseres Deutschland oder das beste Deutschland wäre. Aber das ist ein propagandistischer Sprech, das hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun.
Denn es wird zensurierend, wie man in Österreich sagt, oder zensierend eingegriffen. Welche Beispiele bringen Sie da, die besonders skandalös, aufsehenerregend sind?
Also im Buch gehe ich hauptsächlich mit zwei Themenkreisen um. Das eine ist eben die Rezeption Russlands auf die Welt, also insbesondere die Ukraine-Krise seit 2014, also seit der Regimewechsel in der Ukraine herbeigeführt worden ist, als pro-westliche Regierung. Wobei man dazu sagen muss, dass die Ukraine ab dem Moment auch nicht mehr als Territorialität existiert, weil sie zerfallen ist. Und die zweite Frage dann später und wahrscheinlich noch massiver, weil es viel mehr Leute betrifft, die Maßnahmenkritiker, die ja sehr stark in die Zensurmaschine gefallen sind oder der Zensurmaschine zum Opfer gefallen sind, aber immer wieder auch Wege finden, das kommt einem im Buch immer wieder vor, ist ganz wichtig zu sagen, die Zensur zu umgehen. Sie kann nie total sein, das ist auch in der Geschichte so, man findet immer Umwege, Auswege. Man verliert Klickzahlen, man verliert Reichweite, das ist ja auch der Sinn der Sache. Man verliert vielleicht auch Reputation, manchmal sogar das Leben oder die Aufenthaltsgenehmigung. Aber man kann die Zensur umgehen. Und das ist quasi ein bisschen auch die gute Nachricht in dem Buch, dass es eben nicht nur immer darum geht, alles schlecht zu reden.
Der unter falschem Namen auftretende Inlandsgeheimdienst der Bundesrepublik Deutschland, genannt, selbst ernannt Verfassungsschutz, hat kürzlich erklärt, im Zusammenhang mit dem Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2021, nun verstärkt auftreten zu wollen gegen im Grunde die freie Presse und Veröffentlichungen. Sogar dahingehend, so die Verlautbarung kommentierend zu diesem Verfassungsschutzbericht eines ARD-Journalisten, man wolle jetzt dahin wirkend tätig werden, als Geheimdienst im Inland Existenzen zu zerstören. Also Journalisten die Existenzgrundlage zu entziehen. Wie sieht das in Österreich aus? Wurden Ihnen bereits Konten gekündigt, weil Sie jetzt ein Buch über stattfindende Zensur veröffentlicht haben oder YouTube-Kanäle ausgeixt, ausgelöscht, im Grunde muss man ja sagen, aus der Weltgeschichte verbrannt?
Auf YouTube sind wir nicht als Verlag, aber es wurden vielen Leuten sehr große Hindernisse in den Weg gelegt, auch Konten gelöscht, auch ihre Möglichkeiten, sich beruflich zu betätigen, verunmöglicht, also vor allem Ärzte in der Frage sozusagen der Impfungen, in der Frage der Richtigkeit der Testergebnisse und so weiter. Wenn sich da Ärzte kritisch oder ablehnend dazu geäußert haben, gibt es eine ganze Reihe, ich nenne einige davon im Buch, die da ihre Karriere nicht nur aufs Spiel gesetzt haben, sondern die aus Universitäten geflogen sind, die Approbation verloren haben, also sprich die Möglichkeit, weiter Arzt zu sein, und ihre Jobs verloren haben. Dasselbe gilt für Krankenschwestern. Gerade in diesem Gesundheitsbereich ist da sehr viel Negatives passiert, wo, wie Sie richtig feststellen, nicht nur die Zensur um sich greift, sondern eben auch die Menschen direkt attackiert werden, indem man ihnen die Existenzgrundlage entzieht.
Sie legen Wert auf die Feststellung, dass es zumindest in Deutschland noch Zeiten gab, in denen es noch schlimmer zuging als in der Gegenwart und Menschenrechtsbrüche, Grundrechtsbrüche, Verletzungen etwa Kodizes wie niedergelegter Kodizes wie dem Nürnberger Kodex oder Kodizes, die sich auf Pressefreiheit und Veröffentlichungs- und Vereinigungsfreiheit beziehen, noch stärker angegriffen oder gebrochen wurden. Allerdings ist ja dann doch die Frage, inwiefern denn eine Entwicklung verläuft. Das sind auch aus Ihrer Sicht keine fortschrittlichen Entwicklungen. Oder könnte es Ausnahmezustände geben, besonderen Katastrophen, in denen Zensur notwendig sein könnte, beispielsweise um the greater good zu erreichen oder noch Schlimmeres zu verhindern? Und wenn ja, welche?
Also wir sprechen ja, wenn wir beide jetzt über Zensur reden, über Politik, über Gesellschaft und nicht sozusagen über irgendwelche kriminelle Machenschaften zum Beispiel.
Ja? Ja.
Und wo Gesetze ohne dies greifen mit oder ohne Zensur. Aber die einzige mögliche Zensur, die ich mir in dem Buch auch kurz erwähnt habe, die ihren Sinn gehabt hat, war diejenigen der Alliierten unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, um die Nazi-Postillen und Nazi-Propaganda vom Markt zu nehmen. Ja, da war eine Zeit lang Zensur gegen die nationalsozialistische gegen das nationalsozialistische Schrifttum. Gut, die gibt es noch immer, aber damals war das halt virulenter, weil das mainstreammäßig kurz davor war.
Ja? Man hat ja heute den Eindruck, es gäbe mehr NSDAP-Mitglieder als 1944.
Ja, das liegt aber daran, dass mit dieser relativ primitiven Zuordnung von Corona-Maßnahmenkritikern als Rechte oder Antisemiten eigentlich da ein Popanz aufgebaut wird, hinter dem nichts steht als eine Blase.
In dem Zusammenhang wurde ja der Begriff der Beschimpfung als Antisemit, also eine der schlimmsten Beschimpfungen, die es überhaupt gibt auf der Welt und insbesondere in Mitteleuropa, ja quasi der Begriff des Antisemiten zu jemandem, der einen den Parkplatz wegnimmt und man dann eben sagt, ja, Blödmann, Antisemit. Da kam unter anderem auf die Idee, dass genau diese Entstellung eines solch im Grunde ja auch historisch und auch gegenwärtig zum Teil noch wichtigen Begriffes, dass seinerseits quartärer Antisemitismus sei und sich etwa auch Frank-Walter Steinmeier, der aktuell gegenwärtige Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, SPD, sich dessen mutmaßlich schuldig gemacht hätte, also seinerseits Antisemit geworden sei.
Diese Vorwürfe, die sind vollkommen unrealistisch und sie haben natürlich auch, sie tragen in sich eine Inflationierung des wirklichen Antisemitismus, ja. Eigentlich ein Skandal. Ich denke auch, dass sie die jüdische Gemeinde dagegen wehrt oder wehren müsste.
Viele tun es auch.
Tun das auch, ist ja logisch, wenn heutzutage jeder als Antisemit beschimpft wird, der vielleicht Israel-Kritik bringt oder auch bei Corona-maßnahmenkritischen Demonstrationen mitläuft. Also wir als Verlag, wir haben konkret jetzt nicht die Zensur erlebt, aber wir haben gerade in der Frage, dass wir Bücher gemacht haben über Israel-Kritik von Helga Baumgarten, Moshe Zuckermann und anderen, das Problem, dass man dann kaum Plätze finden, wo man diese Bücher präsentieren kann, ja, weil die öffentlichen Räume geschlossen werden durch eigene Antisemitismusbeauftragte, die es in vielen Städten gibt und die dann Kritik an Israel gleichsetzen mit Antisemitismus. Und das ist natürlich auch eine Form der Zensur, ja, die es schon länger gibt als vielleicht die letzten 10 Jahre, die gibt es vielleicht schon 20 Jahre.
Das Phänomen ist bekannt. Den Maßnahmenkritikern ging es ja meines Wissens nach nie um außenpolitische Themen und auch nicht um Israel. Im Gegenteil, es waren häufiger Israel-Fahnen zu sehen, also das Bekenntnis zum Existenzrecht dieses Staates etc. Und ansonsten war das ja gar kein Thema, konfrontiert mit dem Ausnahmezustand und einer Regierung, die ganz offensichtlich eben im Ausnahmezustand und damit im rechtsfreien Raum agierte. Die weitere Frage ist ja, wer zensiert da, mit welcher Absicht? Und wie kommt es zustande, dass die zensierenden Akteure, Entitäten, Behörden, Regierungsmitglieder mit Namen und Adresse sich ausgerechnet jene Begriffe zunutze machen wie Nazi, Rechte und Antisemiten. In welchem historischen Kontext steht diese indirekte, im Grunde sind das ja schreckliche Beleidigungen, die da Millionen von Menschen entgegengeworfen werden? Wie kommt das zustande? Vielleicht ein kurzer Exkurs dahin.
Also technisch ist es in Deutschland so, dass es meiner Meinung nach mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz Oktober 2017 ein Rahmen geschaffen wurde, wo der deutsche Staat seine Hoheit in der Frage beispielsweise der Zensur abgegeben hat an große amerikanische Konzerne, in denen man denen gesagt hat, diesen großen Medienkonzernen, die manchmal Social Media bezeichnet werden, aber sozial ist daran nichts. Insofern verweigere ich mich da, diesen Begriff mit dazu zu verwenden, dass man denen gesagt hat, ihr müsst gegen Hassrede und Falschmeldungen vorgehen, ja, ansonsten ihr große Strafen zu gewärtigen habt. Und die haben halt jetzt dann overblockt, alles irgendwie gelöscht, was in irgendeiner Form Corona-kritisch beispielsweise war, kennt man, YouTube steht dann dort, entspricht nicht den Maßnahmen oder der gesundheitlichen Vorgaben, die wir da haben. Und so hat der deutsche Staat das einerseits abgegeben an was Privates, was seiner eigenen Hoheit entsprechen würde, was demokratiepolitisch äußerst gefährlich ist, weil das kann sich ausweiten in andere Bereiche auch. Und dann hat er das wem übergeben, der Richter und Staatsanwalt in einer Organisation ist, weil niemand kann bei Facebook, niemand kann bei YouTube irgendwie eine Revision verlangen und sagen, das war falsch, das ist keine maßnahmenkritische Bemerkung, die unter eure Spielregeln fällt, sondern das war was anderes, dort kommt man gar nicht ran. Ja, also das ist so das eine Technische, das andere war dann der Medienstaatsvertrag, ich glaube 2020, also sehr kurz erst im Betrieb. Könnte man auch sagen, es ist Alex Ken Jebsen oder Alex RT, weil das beide eigentlich betroffen hat. Führend, das ist eine Geschichte, die ausschließlich für digitale Medien geschaffen wurde. So ein bisschen eine Erweiterung des Presserates. Der Deutsche Presserat, den gibt es seit den frühen 60er Jahre, wo sie die großen Printkonzerne zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir organisieren das selber und schauen drauf, dass nichts Böses bei uns drinnen steht. Funktioniert natürlich nicht, aber die haben das für sich so weit geklärt, dass der Staat da nicht eingreift. Aber in die digitalen Medien greift jetzt der Staat mit diesem Medienstaatsvertrag ein. In jedem Bundesland hat er die sogenannten Medienanstalten, Berlin-Brandenburg zum Beispiel, die dann darauf achtet, ob, und das steht glaube ich wirklich so drinnen in einem Paragraphen, ob der Wahrheit entsprochen wird und mit journalistischer Sorgfalt umgegangen wird. Wobei die Frage ist, was ist journalistische Sorgfalt? Für einen Bildreporter, für eine Zeitreporterin wahrscheinlich auch was anderes. Was ist die Wahrheit? Kann man sowieso nicht juristisch definieren. Und da, das ist eigentlich vorgegeben worden, um sehr klickstarke digitale Medien, eben RT Deutsch vor allem und KenFM, an die Kantare zu nehmen und letztlich auch abzudrehen, ja, in unterschiedlichen Vorgangsweisen, die würden eins vorher zu besprechen sein, ist wahrscheinlich führt ein bisschen zu weit, aber letztlich ist es gelungen, diese Vorgaben, und das wird sich ausweiten, weil damit ist jetzt einmal eine Möglichkeit gesetzt, wie man mit missliebigen Meinungen, die klickstark sind und reichweitenstark. Um das geht's immer. Wenn man nur 10 Leute beieinander sitzt, wird das noch lang nicht betroffen sein von der Zensurmaßnahme. Also dieses Spitzelwesen ist nicht so ausgebaut wie vielleicht unter den Nazis oder manchmal auch in der DDR. Aber die großen Gegenöffentlichkeiten sind bedroht.
Wenn ich Sie richtig gelesen habe in Ihrem Werk und jetzt auch richtig verstehe, ist es also so, dass Monopolisten, riesige Digitalkonzerne wie Apple, Google, YouTube, das ist ein Konzern, quasi zusammen agieren mit Fraktionen im Macht- und Staatsapparat und diese beiden verschränkt gemeinsam agieren, um quasi im übertragenen Sinne Seiten aus ihrem Buch rauszureißen. Es werden ganze Inhalte, quasi ganze Branchen aus dem Internet herausgelöscht, herausgerissen, man könnte auch sagen weggebrannt. Viele Dinge sind dann für immer verloren oder kommen nur noch in ganz abseitigen Kanälen vor. Kommentare gehen verloren, Texte gehen verloren, die es nur einmal gab. Die Frage ist ja aber, mit wer agiert denn da? Denn das ist neu, wie Sie ja sagten, in den 90ern, Nullerjahren gab es das nicht. Auch in den 10er-Jahren im Grunde kaum noch. Das findet jetzt in dieser Form seit der Corona statt. Wer ist das? Wer hat ein Interesse an dieser Form von Zensur?
In Deutschland hat es 2015 die erste sogenannte Taskforce gegeben, die dann 2016 operativ geworden ist, um deutschsprachige von Russland finanzierte Medien zu durchleuchten und auf Fehlinformationen sich anzusehen. Und da gibt's, und das ist dann auf die EU übertragen worden. Die EU hat dann ein eigenes Gesetz gemacht, aber also das sind die beiden Hauptakteure. Bundesrepublik Deutschland und Europäische Union, also die Kommission insbesondere, die dann solche Taskforce gegründet haben und aus denen heraus dann letztlich gefiltert wurde, was publizistisch erlaubt ist und was publizistisch nicht erlaubt ist. Und es ist ja nicht zufällig, dass es die zwei wichtigsten Fragen, meiner Meinung nach, unserer Zeit sind, die diesen Verbotsgesetzen anheimfallen, nämlich die Frage, wie geht man um mit diesem Virus? Und die Frage, wie geht man um mit dem, was jetzt als Feind angeblich erkannt ist, nämlich Russland und der Rezeption Russlands auf die Welt.
Und wie sollte Mensch damit umgehen?
Na, offen und frei. Also dafür sind wir ja, hat man uns so weit erzogen. Also in meiner Generation war das klar. Meine Vaters Generation war das sowieso anders. Der ist unter die Nazis in der Jugend aufgewachsen. Aber wir sind so erzogen worden, dass ein Staat das aushalten muss, also unser Staat das aushalten muss, dass es konträre Positionen zu wichtigen Fragen gibt.
Müsste er sich nicht in einer Demokratie nicht nur dazu entschließen, es auszuhalten, sondern in einer Demokratie müsste es doch sogar auch einen Einfluss bekommen können?
Ja, da würde man meiner Meinung nach als Linker ein bisschen zu blauäugig auf unsere parlamentarische Demokratie schauen. Mhm. Die hat schon so eine Festigkeit, dass es eben der Einfluss von wesentlichen Gegenfragen auf die Politik eigentlich seit 1945 nicht passiert.
Das heißt, Freedom and Democracy hat im Grunde dann schon auch ein Stammland und eine Stammrichtung und die richtet sich also von West nach Ost und zwar in kriegerischer Absicht, ganz gleich unter welchem Sternenbanner da gekämpft wird oder unter welchem Kreuz.
Ja,
also ist das zu simpel?
Ich habe es jetzt nicht ganz verstanden, was Sie damit meinen von West nach Ost.
Meines Erachtens scheint es mir doch vereinfachend so zusammenzufassen zu sein, dass wenn der Gegner identifiziert wird, auch also jenseits jeder Faktenbasis als grundsätzlich als Nazis, als Antisemiten, als Rechte, das ist irgendwie neu als Rechte, das war früher ja eher noch mit drin, da waren ja die Linken die Feinde und sozusagen als Russlandfreunde, als Putin-Versteher, so das ist sozusagen, so wird dieses Feindbild amalgamiert aus also ganz unterschiedlichen Faktoren, die im Grunde auch nur Beschimpfungen nur noch sind, also überhaupt gar keine Basis in der Wirklichkeit mehr haben. Also
ja,
also der deutschen Demokratiebewegung, also eine Mehrzahl, die Mehrheit ist, sind Frauen von Beginn an. Also es ist eine Übel, das gab es noch nie in Deutschland, noch nie in den Jahrhunderten deutscher Demokratiebemühungen aus dem Volk, noch nie, dass auf der Straße eine Mehrzahl an Frauen steht. Fast immer und durch die Bank. Dass das sozusagen als Männer, also als Machismo-Club mit irgendwelchen rechten Anleihen gebrandmarkt wird und aus irgendwo aus dem All wird der Begriff Antisemitismus hergeholt und auf irgendwelche Leute geschmissen, das ist Volk, das deutet doch darauf hin, dass man hier, wo man es herholt, es werden einfach alle, die dagegen sind, zu NSDAP-Mitgliedern erklärt. Also die Partei gibt es seit 1945 nicht mehr und dann gab es auch noch eine Entnazifizierung und es lässt sich schlichtweg nicht mehr auffinden. Es gibt vielleicht noch so eine Fake-Partei wie die NPD, die nicht verboten wird. Das heißt, es wird ständig auf eine identitäre Historie rekurriert, die quasi in die Gegenwart verlängert wird und damit wird doch der Akteur meines Erachtens klar. Ich versuche nämlich immer, ich versuche rauszuarbeiten, wer hat denn Interesse an diesem Corona-Regime? Wo kommt es eigentlich her? Wer agiert denn eigentlich so massiv in Medienhäusern, die ich ja zum Teil selber kenne, um exakt dieses Regime à la 9-11 durchzusetzen und eine Wahrheit zu setzen? Das suche ich selber noch. Vielleicht war es ja auch Putin. Ich würde mir so, wer weiß. Ich bin auf der Suche und versuche das rauszufinden. Wer zensiert da mit welcher Absicht? Sie gingen ein zum Beispiel auf die Zensur des sehr reichweitenstarken YouTube-Kanals KenFM. Vielleicht können Sie uns das nochmal darlegen. Warum wurde das gemacht? Mit welcher Geschichte und welchen Effekt hat das gezeitigt?
Ich darf nochmal kurz auf diese allgemeine Frage zurückkommen, wer da dahinter steckt. Also ich denke, in der Frage der Corona-Maßnahmen geht es darum, ein neues Akkumulationsregime zu etablieren. Nachdem seit 2008 auf jeden Fall seit damals klar ist, dass dieses sowohl der Finanzsektor, der ja schon ein Zeichen der Schwäche der Industriegesellschaft ist, wenn alles nur mehr kapitalmäßig in die Spekulation geht. Mhm. Und das ist geplatzt. Und es gibt einfach in der Geschichte des Kapitalismus so Auf und Abs von sogenannten Leitsektoren. Manche tun das auch mit Kontratjew-Zyklen gleichsetzen, die so in etwa 30 bis 50 Jahre dauern, wo dann immer in diese Leitsektoren anfangs der Staat sehr viel Kraft und Kapital stecken muss. Das war die Eisenbahn 1870, das war die Chemieindustrie in der Zwischenkriegszeit, Automobil nach dem Zweiten Weltkrieg und so weiter. Und dass es jetzt darum geht, so eine Art kybernetische Zukunft zu schaffen, wo jetzt nicht mehr so sehr die Industrie im Vordergrund steht. Das wird natürlich trotzdem bleiben. Aber dass es als Ausbeutungsstruktur eben auch den menschlichen Körper über Testen, Impfen und die menschliche Erfahrung über das ständige Suchen im Internet gibt mir ständig quasi Erfahrungen ab, die dann gebündelt werden zu Marktwissen vom Kapital oder zu Machtwissen vom Staat. Und in dieser Phase eines Aufbaus, eines neuen Akkumulationszyklus befinden wir uns, und deshalb buttert der Staat irrsinnig viel Geld in diese Sektoren hinein, die da sind: Biotechnologie, Pharma, Nano, künstliche Intelligenz und noch zwei, drei andere. Und da ist so viel Geld jetzt drinnen, ja, dass sich da kaum mehr wer leisten kann, Stimmen dagegen, die manifest im Volk vielleicht Fuß fassen. Einzelne Stimmen kann man sich immer leisten. Aber wenn es eben dann zu Widerstandsbewegungen kommt, und diese Corona-Maßnahmenkritiker haben ja tolle Widerstandsbewegungen aufgebaut, ich selber war in Österreich ein bisschen mit dran beteiligt, dann geht da sozusagen der Verbotskeule geht dann da nieder. Und da wird dann, weil es um zu viel Geld geht. Also das zu Ihrer Frage, wer dahinter steckt, also das Kapital. Sehr einfach gesagt Big Pharma, aber nicht das Kapital, weil das Kapital, das ist auch immer sehr unterschiedlich investiert, ja. und gibt es Widersprüche. Mhm. Also ich würde gleich sagen, ich glaube nicht an den großen Plan, dass irgendwie das Kapital irgendwas macht, sondern es geht um also eine neue, eine postindustrielle, kybernetische Gesellschaft, wo der Mensch auch dann anders gestaltet sein will, soll, die Kulturtechniken neu erlernen, ja, dass man halt dann mit Maske rumläuft oder sich eben nicht mehr die Hand gibt oder einfach auch ganz andere Beziehungen miteinander aufbaut. Mhm. Und in dieser Phase, die noch dazu, aber jetzt kommen wir mal sozusagen in ein anderes Thema, aber das ist nicht unwichtig, gleich geht mit einem hegemonialen Wandel vom transatlantischen zum chinesischen Raum. Ja. In dieser Phase ist einfach Unruhe extrem, und wer diese Unruhe zu nützen versucht, um ein Narrativ gegen die Herrschaft zu positionieren, der wird dann bekämpft.
Hannah Arendt beschreibt die Zielrichtung totalitärer Herrschaft eben nicht in der Veränderung gesellschaftlicher Verhältnismäßigkeiten, etwa Einführung eines Grundeinkommens, besserer sozialer Absicherung oder umgekehrt totale Abschaffung staatlicher Entität, und dann agiert man eben vermeintlich vollkommen frei, zumindest von einem Staat, sondern in Form von totalitärer Herrschaft, hier vor allem gemeint der Faschismus, die Veränderung des Menschen selbst, auch die Dimitrov-These, die ja unter Sozialisten als allgemeingültig gilt bis heute, hebt ähnlich ab. Was bedeutet das eigentlich, wenn nach einem Plan wie dem Great Reset des Wirtschaftslobbyisten Klaus Schwab und seines gesamten Davoser Clubs im Grunde die Weltgesellschaft nach chinesischem Vorbild umgeformt werden soll? Also mit Freedom and Democracy hat das dann aber wohl, eine Konsekutivfrage, aber hat das dann ja wohl wenig zu tun, und auch wenig mit Humanismus, sondern Transhumanismus. Wie, nach wie vor die Frage, wie am 28. März 2020, wie kann man uns das ungefragt antun?
Na, erstens ist zwar ein Plan, aber er wird so nicht umgesetzt werden.
Ja.
Ja, weil nie Pläne genau funktionieren. Es gibt immer Widerstand, innerhalb des Kapitals, es gibt Widerstand von außen, es gibt die geopolitischen Konfrontationen. Also dazu bin ich zu stark historisch belastet als Wirtschaftshistoriker, dass ich sehe, dass es Pläne immer gibt, aber die werden dann anders in die Wirklichkeit umgesetzt. Aber was richtig ist, was Sie sagen, also dieses Transhumane, die Verbindung von Maschine-Mensch, ja, die ist schon sehr stark im Kommen. Und ich habe so ein Beispiel, das jetzt vielleicht nicht ein besonders positives Beispiel ist, aber wir wissen umzugehen mit der Uhr. Ja? Also unsere Generation, die Generation davor, die vielleicht 3, 4 Generationen. Uns ist völlig klar, dass wir uns um 10 Uhr treffen oder dass der Zug um dann abfahrt oder wann wir aufstehen und in die Arbeit gehen oder zu Hause sind. Während 5 Generationen zuvor war das überhaupt nicht der Fall. Ja? Da hat man sozusagen nach der Wetterlage, nach der Sonne, da hat man bäuerliche Landwirtschaft betrieben. Und die Industriegesellschaft, die dann gekommen ist, ja, hat eben diese nicht transhumanistische Wende gebracht, aber diese Wende hin zu einem Menschen, der sich an Dinge gewöhnt hat, die vorher überhaupt nicht gegeben waren.
Hast mal einen Kirchturm aufgestellt. Aber was ist ein Kirchturm, der die Zeit einläutet, im Vergleich zu Covid-19, ID 2020?
Jetzt geht es ganz in eine neue Richtung.
Agenda 2030.
Genau.
Das trägt ja religiöse Züge. Wie, zurück zur Zensur. Aufklärung, Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit braucht doch die Veröffentlichungsfreiheit, die Pressefreiheit, die Vereinigungsfreiheit und den Widerstreit der verschiedenen Meinungen. Ist es ein Rückfall in einen Neofeudalismus oder Schlimmeres?
Also ich glaube, dass die Nachkriegszeit in Ost und West, also ich rede jetzt aber nur von Europa oder jetzt vielleicht vom Transatlantischen noch dazu Amerika, weil der Süden, Dritte Welt, haben wir damals gesagt, heute globaler Süden, ist sowieso anders gestrickt und hat andere Regelwerke. Aber dass die Zeit so nach dem Zweiten Weltkrieg bis Ende der 80er Jahre eine Sonderzeit war, ja, wo man wirklich von Demokratie, Wohlstand und Freiheit zu einem gewissen Grad reden konnte und die auch lebbar waren. Mhm. Aber es war davor nicht so. Und es schaut so aus, als wenn es jetzt nicht so sein würde. Ja, also, aber insofern ist es auch nicht das erste Mal, und das muss ich immer wieder wiederholen, dass wir in so einer schlimmen Phase uns befinden. Es ist nur für uns schlimm, also dass wir es jetzt sind. Ja. Ja. Aber historisch gesehen passiert es immer wieder. Und für die das vorantreiben, und sie haben Schwab genannt, man könnte auch Jeremy Rifkin nennen, man könnte also nicht so wahnsinnige Figuren nennen, sondern eher intellektuellere, die ja endlich diese Positionen aufbauen, für die ist es natürlich kein Rückfall, für die ist es ein Fortschritt, erstens einmal in technischer Hinsicht. Und ich bin dagegen, ja, dass das als Fortschritt zu bezeichnen. Aber das sind Auseinandersetzungen, die müsste man führen. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt Zensur. Weil man die nicht führen darf, weil die eine Position überhaupt diffamiert wird. Diffamierung ist meiner Meinung nach die kleine Schwester der Zensur. Auch das Verschweigen ist eine kleine Schwester der Zensur. Mhm. Und wenn das nicht nutzt, verschweigen und diffamieren, dann haben wir halt die Keule des Verbotes drauf. Dann kann das meiner Meinung nach eben nur die Folge haben, dass es zu einer großen Konfrontation auch im Gesellschaftlichen insgesamt kommt. Und der ist, glaube ich, ohne große Propheten, dass man Großprophet sein muss, ist die vorhersehbar.
Und schon da, parallel zur Ausrufung des Ausnahmezustandes des Corona-Regimes, wurden in Deutschland Plakatkampagnen gestartet für das Militär, für die Bundeswehr. Durch Berlin fahren jetzt nur noch Trambahnen, Straßenbahnen mit diesen Aufklebern. Also mach, was wirklich zählt, und komm zur Bundeswehr. Und ebenso für Bundespolizei und weitere Sicherheitstruppen und Trüppchen wird massiv geworben, sogar für die Justiz, für Gefängniswärter und so weiter.
Kurze Bemerkung dazu, weil das ist auch in Österreich ähnlich. Also nicht so stark die Bewerbung fürs Bundesheer. Wir sind ja neutral, also formal immer noch, und ein bisschen einen Unterschied macht es auch in der jetzigen Krise, Russland, Ukraine. Aber letztlich sind die einzigen, meines Wissens, die noch in Staatsdienst beamtet sind, genau diese exekutiven und legislativen Organe und nicht mehr zum Beispiel die Lehrenden. Es gibt keine Universitätsprofessoren mehr, keine Lehrer, die beamtet werden. Ja. Und das ist schon ein Zeichen, das ist ja schon eine Weile, 15, 20 Jahre geht das mindestens so, ist es auch ein Zeichen, wohin der Staat geht, eben in eine autoritärere Richtung. Ja. Wenn er keine Beamten mehr hat, in den Schulen, in den Universitäten oder in den Krankenhäusern, sondern nur mehr Polizei und Militär und Justiz.
Ja. Aber wir bezahlen die doch. Das ist doch unser Staat.
Das ist das Traurige.
Wir zahlen denen doch Steuern, damit die zum Beispiel die Pressefreiheit schützen und den offenen Diskurs, die freie Diskussion, die Wissenschaftlichkeit und auch vollkommen abweichende Meinungen, wenn sie denn von uns kommen. Wir bezahlen diese Leute.
Ja, ja, das sind ja, sie heißen ja auch Minister. Ja.
Das sind handelnde Akteure.
Diener eigentlich, ja. Lateinisch, wenn man es genau nimmt. Mhm. Aber das ist schon länger so.
Also den freien Willen gibt es und diese Menschen hätten durchaus auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte lieber nicht, ich möchte entweder nicht in diesem Beruf als Minister arbeiten oder ich möchte dort auch andere Entscheidungen treffen können. Das heißt, es gibt einen freien Willen und damit auch die Möglichkeit von Verantwortlichkeit und Schuld.
Und es gibt auch die Möglichkeit, dass Gesellschaften rasch kippen. Und dann an Situationen und Stellen, wo man es gar nicht vermutet. Wir haben das beide erlebt. Und viele, die in meinem Alter sind, wahrscheinlich auch in ihrem Alter, wie in Osteuropa die dortige Herrschaft zusammengebrochen ist, die kommunistische Herrschaft, hätte sich 2-3 Jahre davor wahrscheinlich niemand so denken können. Oder auch die Gelbwestenbewegung in Frankreich, die jetzt nicht so einen Zusammenbruch der französischen jetzigen Republik geführt hat, aber doch sehr nahe dran gekommen ist und nur mit größter Gewalt zurückgedrängt hat werden können, ist so ein Zeichen, dass eigentlich der Mensch, wenn er auftritt, in dem Bewusstsein, dass er was ändern kann und entsprechend viele es sind und entsprechend Intelligentes gemacht wird, dass sich Änderungen ergeben können.
Sie sind mit Ihrem Verlag Promedia in den vergangenen 3 Jahrzehnten im gesamten deutschsprachigen Raum und auch darüber hinaus sehr bekannt geworden, haben viele herausragende Autorinnen und Autoren verlegt, publizieren auch selbst Bücher wie das vorliegende Zensur, haben eine ganze Geschichte an Literatur vorgelegt. Wie stellt es Sie in Ihrem, Sie bezeichnen sich selbst als linker Verleger, also als progressiver linker Verleger, der also an der Arbeiterbewegung orientiert ist, an Gewerkschaften, an Sozialismus, am Begriff des Sozialismus etc. Nun gab es im Grunde eine große Kontroverse in der Linken und auf und quasi auch rechte Linke, wenn man so will, wie Winfried Wolf, der frühzeitig eine Zeitung beispielsweise herausgab und auch eine Idee damit in die Welt brachte von Zero Covid. Also man könne quasi ein Virus so weit bekämpfen, dass er vollkommen ausgerottet werde. Dieser Begriff kam auch immer wieder vor, der Ausrottung. Man wolle also Bakterien und Viren vollständig die Welt aseptisch machen, die Menschen so lange zu Hause einsperren. Zudem wird gefeiert, quasi wie das Regime in Shanghai vorgeht, also in Enver-Hoxha-artigen Verbunkerungen der Gesamtgesellschaft. Wie ist ein solches erneutes Auseinanderreißen der organisierten Linken, also jenen, die eigentlich für sozialen Ausgleich, Gleichheit vor Gesetz, im Grunde auch Gleichheit in der Ökonomie mit gleichen Zugängen und Berechtigungen etc. eintreten. Wie ist das möglich, dass man da im Grunde eine Klassengesellschaft in der Linken öffnet hat, die offizielle Staatslinke und dann eine dann als Rechtsdiffamierte, die irgendwie auch gar nicht mehr in den organisierten Strukturen aus Gewerkschaften womöglich noch ausgeschlossen wird. Wie kann etwas so auseinanderreißen in Zero Covid und beispielsweise Ihre Publikationen?
Ich würde das nicht als Klassenfrage innerhalb der Linken bezeichnen.
Aber die einen sind ja schon die Angestellten und sie müssen ja auch schauen, dass ihr Verlag läuft. Also die einen sind, also die sind ja in Parteien als Funktionäre angestellt, Fraktionsvorsitzende, ja. Abgeordnete mit ganzem Bürostab oder eben mit Gewerkschaftspöstchen ausgerüstet, wie der genannte Fall. Das ist ja im Grunde schon ein Klassengegensatz. Arbeiteradel und die Leute, die irgendwie
Ich sehe es fast eher ideologisch, vielleicht sehe das zu rosig oder keine Ahnung, aber ich glaube, es sind 2 Gründe, warum sehr viele Linke auf dieses Corona-Regime gesetzt haben. Das eine ist, dass es in der Linken natürlich einen Hang zur technologischen Machbarkeit gibt, ja, insgesamt. Zugleich dann, wenn der Staat was durchsetzt, dann freut man sich oder so, ja, ungeschaut, was das genau ist. Aber das noch Wichtigere, würde ich meinen, ist eine Art Missverständnis in der Linken, dass die gemeint haben, wenn jetzt der Staat viel Geld ausgibt für das, was unter Gesundheit läuft, in Wirklichkeit war es natürlich das Gegenteil, weil es ja das Gesundheitssystem überhaupt nicht verbessert hat, sondern das ganze Gesundheitsbudget in Tests, Kits und Impfdosen investiert hat. Und dort, wie wir schon gerade besprochen haben, eigentlich nur großen Konzernen das Geld hingeschoben hat. Und dass der Linke gemeint hat, wenn der Staat viel Geld ausgibt, dann ist es jetzt eine neue Phase. Wir haben jetzt keine neoliberale Phase mehr, was immer geheißen hat, nur keine Staatsgelder irgendwo hin, sondern Staat zurück. Und übersehen haben, dass selbst das Label Gesundheit, mit dem das ja betrieben worden ist, dazu geführt hat, dass wohin das Geld gefahren ist, das haben wir gerade besprochen, aber vor allem auch, dass dieser Keynesianismus, den man damit betrieben hat, ja letztlich überhaupt nichts Gesellschaftliches Positives bewirkt hat. Ja?
John Maynard Keynes, im Grunde die Theorie, dass der Staat quasi Geld drucken muss, in Krisensituationen schaffen, durch Schulden quasi Nachfrage anregen muss, um einen gesellschaftlichen Ausgleich zu schaffen.
Genau, und diese Nachfragepolitik des Staates, die hat eine positive Resonanz bei der Linken. Ja? Habe ich nie verstanden, als quasi radikalerer Linker, weil ich nie sozialdemokratisch war. Aber selbst wenn man das versteht, dann ist es zwar richtig, dass man jetzt das neoliberale Zeitalter beendet sieht durch diese völligen überbordenden Staatsausgaben. Aber wohin diese Staatsausgaben gehen, muss man sich ja auch anschauen. Und deshalb würde ich das Corona-Keynesianismus nennen, eher so ähnlich wie der Militär-Keynesianismus von Ronald Reagan in den 80er Jahren, wo er viel Geld in den Star Wars, in die Aufrüstung der Amerikaner gesteckt hat, um die Sowjetunion totzurüsten. Ist gelungen. Und jetzt haben wir ja wieder die Parallelität sogar. Der Staat steckt Geld in Testkits und Impfdosen und in Militärausrüstung. Da wird sich die Linke wahrscheinlich nicht dazu bekennen, das für positiv zu sehen, außer die Grünen, aber die sind ja schon weit weg von jeder linken Idee. Und da, glaube ich, herrscht das große Missverständnis. Keynesianismus ist nichts Gutes, notwendigerweise. Es kann gut sein, wenn in den 70er Jahren Staatsgeld für soziale Fragen ausgeschüttet wurde, wenn ein bisschen Sozialpolitik, Gesundheitspolitik gemacht wurde, dann war das was Positives. Und der Palme und der Brandt und der Kreisky, diese Zeit. Ja. Aber der Keynesianismus selbst ist genauso gut für Militäraufrüstungen oder eben Corona-Impfkampagnen zuständig.
Ist Zensur links?
Na, Entschuldigung, ist spontan, die Frage habe ich noch überhaupt nicht erwartet. Mhm. Also da bin ich vielleicht ein bisschen ins liberale Eck gekommen in die letzten Jahre. Ein harter Linker könnte vielleicht sagen, Zensur ist links, wenn es die andere Seite trifft. Würde ich aber, hätte ich wahrscheinlich nie gesagt, aber jetzt schon gar nicht, nach den Erfahrungen.
Ja. Ja. Historisch ist doch der Vorgang der Linken mit der Aufklärung verbunden, also dem Kampf gegen Zensur.
Wobei die Aufklärer in dem Moment, wo sie durchgesetzt haben, auch die Zensur eingesetzt haben. Genauso übrigens wie die katholische Kirche mit ihrem Index sehr stark gegen den Protestantismus zu Felde gezogen sind. Und in den Ländern, wo dann protestantisch, insbesondere Zwingli-Protestanten geherrscht haben, wurde sehr stark auch Zensur geübt gegen alles, was eben dieser protestantischen Schiene nicht gefolgt ist, bis hin zu einer Köpfung, glaube ich, oder zumindest zur Toderichtung eines Anti-Zwingli-Anhängers, der, glaube ich, Thomas Münzer, irgendwelche Thomas Münzer Schriften gedruckt hatte oder also da hat der Zwingli auch Zensur ausgeübt.
Interessant, dass Sie Calvin und Zwingli erwähnen, was ja einhergeht also mit einer spezifischen Form der protestantischen Ethik, soweit ich mich erinnere, die auch etwas nahezu Auserwähltheitsfaktoren mit sich bringt. Also wer ökonomisch erfolgreich ist, muss auch sozial erfolgreich sein, hat auch das Recht, zum Beispiel andere Meinungen per se zu verdrängen und dann auch zu zensieren. So könnte man das erweitern. Denn es ist ja zum Beispiel auch im Gespräch ein Social Credit System, womit ja quasi sozusagen in jede soziale Situation ökonomische Faktoren hineingeholt werden und vor allen Dingen ein Machtanspruch hineingeholt wird einer sich gar nicht wirklich zu erkennen gebenden Ligatur beziehungsweise Machtstruktur einfach, einer Macht, die da eingreift und die Ligaturen dann steuern möchte, also die Verbindung der Menschen untereinander. So hat es den einen Schein, so wird es ja auch offiziell gesagt. Also wie wird hier eigentlich versucht, in Erweiterung wirklich eingreifender Zensur eine ständige Zensur zu errichten in sozialen Beziehungen, wenn wir zum Beispiel ja Vorformen davon in sozialen Netzwerken angucken. Vielleicht können Sie als Gesellschaftswissenschaftler mal diese Dystopie erläutern, die eigentlich darin liegt, die Sie ja auch beschreiben in Zensur, in sozialen Netzwerken, in vorauseilendem, also einen vorauseilenden Gehorsam quasi einzusetzen, der dann dort stattfindet.
Ja, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage, weil jede Zensurmaßnahme oder jede Attacke, jede Verleumdung gegen beispielsweise Menschen, die das Narrativ, das unsere Medien zum Ukraine-Krieg haben, nicht teilen, sondern gegenteiliger Meinung sind, hat ja auch den Effekt, dass man andere davor warnt, so ähnliche Positionen zu haben. Also wir haben zum Beispiel in Österreich, das ist sehr speziell und erst seit 3-4 Wochen in Kraft, ein Gesetz, das es verbietet, die zwei russischen Kanäle RT und Sputnik in irgendeiner Form weiterzuleiten, wenn man sie noch hat. Ja, und das ist so formuliert, dass es theoretisch wen treffen könnte, dass ich Ihnen sozusagen die Daten gebe, unter denen Sie RT trotzdem schauen können, obwohl es verboten ist. Könnte ich bereits bestraft werden? Es ist, glaube ich, nur ein Verwaltungsdelikt und kein Strafdelikt. Aber das sind natürlich lauter Maßnahmen, die einschüchternd wirken. Und da sind wir jetzt bei einem ganz wichtigen Begriff, der mit Zensur einhergeht, das ist die Angst, die verbreitete Angst. Ne? Und die betrifft natürlich vor allem Menschen, die am Anfang ihrer möglichen Karriere stehen, also junge Menschen, die genau wissen, wenn ich das sage, zur Corona-Politik, zu irgendwelchen anderen Fragen, kann aber auch EU, können Migration-Fragen sein. Wir müssen das nicht immer nur auf die wenigen Fragen einschränken. Die Angstverbreitung, die allein mit diesem Corona-Regime durchgesetzt worden ist, ist eigentlich wahrscheinlich das Schlimmste, ja? Weil da schon eine ganze halbe Generation oder jetzt mit dem aufgewachsen ist, zu sagen, nur nicht darüber reden, weil sonst könnte man diffamiert werden, sonst könnte man in irgendeiner Form ins schiefe Licht gerückt werden, die Karriere könnte beschädigt werden oder gar nicht angetreten werden. Ja, ich höre das ja von vielen jungen Journalisten, die mit uns in Kontakt sind, die sagen, ja, gibt's mal lieber ein anderes Buch, ja, als das zum Rezensieren. Also ja. Wir haben auch kulturhistorische Bücher, also nicht so quasi nur linkes Sachbuch. Das ist die blanke Angst, mit diesem Thema nur anzustreifen.
Wie stellt es sich gerade in Wien dar? Also nach 1,5 Jahren und dann dem zweiten dunklen Winter ist es in Berlin beispielsweise gegenwärtig so, dass die Menschen rumlaufen und tun, als wäre nichts gewesen. Die Maske ist verschwunden. Es ist einfach die Behauptung, dass es wäre nichts gewesen.
Es ist in Wien wie in Berlin. Ich war vor kurzem in Berlin. Die Maske in der S-Bahn ist nicht ganz verschwunden. Sie ist großteils verschwunden, aber die Leute, die Jungen, also ich stelle fest, aber selbst in Ungarn, wo ich öfter bin, weil dort diese Situation sehr frei war, zuletzt am Anfang ganz hart und dann sehr frei, ist es eher, dass die Jungen und vielleicht ganz alte Leute, die wirklich Angst haben um ihre Gesundheit und so soll sein, niemand, um nichts gegen Masken, also vor allem im Fasching, aber auch wenn sonst wer aufsetzen will, soll er machen. Es konterkariert nur das Vermummungsverbot, was gleichzeitig gilt. Gut, wieder ein anderes Thema, Widersprüche. Aber die vor allem junge Leute, die das automatisch machen, wenn sie in irgendeinen Raum kommen, wie die S-Bahn oder sogar noch in Supermärkte, wo das überhaupt nicht mehr vorgeschrieben ist, während so die Generationen, die ein bisschen schon routinierter sind und vielleicht ein bisschen weniger Glauben an die Staatsmacht haben, weil sie schon gesehen haben, wie stark da der Vertrauensverlust ist in verschiedenen anderen Fragen. Stichwort Irakkrieg und warum er den gemacht hat mit der Lüge oder Kuwait-Brutkasten. Also es ist, aber das ist ein schlechter Befund, weil die Jugend ist ja die demnächst die Gesellschaft in der Hauptstoßrichtung repräsentieren wird.
Aber man spricht nicht über den Krieg. Also kommt aus dem dunklen Winter, geht in einen Frühling in Berlin und Wien Und also jene, die sich noch freuten, dass also Demonstranten zusammengeschlagen werden, dass Ärzte überfallen werden, dass Juristen, Richterinnen und Richter, die nicht die richtigen Urteile sprachen, jetzt zumindest auf die Bundesrepublik Deutschland bezogen, drangsaliert, terrorisiert wurden oder aus dem Amt gedrängt wurden, als wär nichts passiert. Man setzt sich in Kreuzberg in die Cafés und sagt, na ja, also man ist eben gegen Nazis, nicht?
Das ist dramatisch, aber letztlich ähnlich wie nach einem Krieg. Dass in den Nachkriegsjahren das, was verbrochen wurde im Krieg, und das war sozusagen ein Verbrechen in der Hinsicht, dass man die Grundrechte ausgesetzt hat, ohne dass es notwendig war, meiner Meinung nach, und was das für Folgen gehabt hat, psychologisch, sozial, wirtschaftlich, gesundheitlich, dass man darüber dann nicht sprechen will und sagt, schau mal lieber in die Zukunft. Das war immer nach Kriegssituationen so. Und wie das zu durchbrechen ist, ist eine große Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Und ich bin ja in so einer kleinen Initiative. Wir machen da jetzt gerade in nächster Zeit ein Symposium und dann werden wir nochmal eins machen zu den Folgen dieser Corona-Regime. Also was das für die Arbeitswelt bedeutet, was das für die Medienwelt bedeutet, Stichwort Zensur, was das auch für die Gesundheitspolitik bedeutet. Also dass man am Ball bleibt und die Strukturen, die jetzt aufgebaut sind, also in Deutschland gibt es ja da umfassende Strukturen, dass man die eben aufrechterhält. Zumindest im Gerippe, weil viele Leute werden jetzt sagen, jetzt muss ich mich mit dem nicht beschäftigen. Aber es ist wichtig, dass die Strukturen bleiben, weil auf der Linken zum Beispiel die Linke als Parteistruktur wird ja immer weniger und wird irgendwann vielleicht gar nicht mehr sein. Und dann bleibt gesellschaftlich kritisch gar nichts mehr.
Ja, wie ist es, ja, wie steht es um die Gesamtlinke? Gibt es da überhaupt noch Hoffnung nach dem Ende, jetzt beispielsweise von Sarah Wagenknecht in der Partei Die Linke, also dem Aushängisch der Galionsfigur, die auch von ganz links ja kam, in dann die Mitte der Partei Die Linke und zwischenzeitlich ja mit der Bewegung Aufstehen auch Umfrageergebnisse hatte, um die 20%, und womöglich stand es in Aussicht, dass Sarah Wagenknecht womöglich Bundeskanzlerin hätte werden können in der Bundesrepublik, mit der Partei Die Linke dann als stärkste Fraktion, respektive also als stärkste der drei nominell eher links sitzenden Parteien.
Gibt's da hätte sie sehr viel abschweren müssen von ihren Programmen, um das durchzusetzen, weil das nicht nur das deutsche Wählervolk bestimmt, wer Bundespräsident wird, sondern auch das, was ich doch als tiefe Staatsstrukturen bezeichnen würde.
Die Zensurbehörde?
Ja, die sitzt vielleicht, das weiß ich nicht, aber...
Wo sitzt die? Im Pentagon?
Also ein Beispiel, wo man nicht spekulieren muss, ist die EU-Wahlen 2019, wo ein gewisser Herr Weber für die Europäische Volksunion oder wie die heißt, EVP. Also die EVP, und ein gewisser Herr Timmermans für die Sozialdemokraten angetreten sind. Ich glaube, der Weber hat gewonnen. Ja. Und man hätte dann vermuten können, dass irgendwelche Koalitionsgespräche stattfinden zwischen dem Sieger und dem anderen oder den Liberalen oder wie immer. Nichts dergleichen hat stattgefunden. Es haben sich die Merkel und der damals war's auch schon der Macron wahrscheinlich zusammengesetzt und aber andere Staatschefs, die gar nicht dafür ausgebildet sind, weil sie ja quasi als Minister ihren eigenen Parlamenten zu dienen haben und nicht exekutiv auf der suprastaatlichen Ebene agieren dürften. Aber gut, das haben wir sich schon gewöhnt. Und die haben dann ausbaldowert, dass die Französin Lagarde EZB-Chefin wird und die Deutsche von der Leyen EU-Kommissionschefin. Also diese Wahlen waren vollkommen unsinnig für die Katze. Ja? Also da war nichts Demokratisches, außer dass die Leute geglaubt haben, dass sie irgendwen wählen. Aber die waren gar nicht aufgestellt, die da was geworden sind. Und das ist sozusagen der Hintergrund auch unserer Herrschaftsstruktur, dass wir zwar glauben, es ist demokratisch, aber es ist nicht wirklich demokratisch.
Sondern?
Eben, es gibt gewisse Strukturen, die aus Kapital bestehen und politischen Gruppen, auch Thinktanks, die sich in wesentlichen Fragen nicht reinreden lassen. Und was die wesentlichen Fragen sind, ist eben zum Beispiel, wie wir feststellen, diese Frage der Pandemiebekämpfung, die Frage des Umgangs mit Russland, die Frage des Umgangs mit der Migration, ja, während weniger wichtige Fragen, da kann dann sozusagen auf regionaler Ebene sicher in demokratischerem Sinne agiert werden.
Jetzt sind Sie aber ein Verschwörungstheoretiker.
Naja, ich bin vor allem gegen eine Verschwörungspraxis.
Mhm. Die es eben in solchen ja, nachweislichen Strukturen gibt, die sich täglich äußern und zum Beispiel im Effekt dann zensieren. Beispielsweise dir das Zitat eines ARD-Redakteurs, jetzt Existenzgrundlagen entziehen zu wollen, ist ja schon interessant. Da soll also, da wird ja unmittelbar quasi in der Verschränkung auch noch mit Medienkonzernen, so einerseits so monopolistische Großkonzerne, Regierungsmitglieder in ihren Clubs, Parteien und Organisationen und Zusatzorganisationen und verdeckten Organisationen und dann auch noch eine ganz offensichtliche Medienfront, die ja wie auf Kommando unter Corona losbellte.
Ja, aber noch einmal, trotzdem ich das jetzt so schon glaube, dass es sowas gibt wie tiefenstaatliche Strukturen, auch wie der Fischer damals Außenminister geworden ist, musste er nach Washington, um quasi abgetestet zu werden, ob das geht. Also deutscher Außenminister ist ja nicht unwichtig. Aber trotzdem würde ich meinen, dass alles, was da an Programmatik dahinter steckt, auch konterkariert werden kann oder sich gegenseitig blockiert und verschiedene Interessen. Ja. So haben sich zum Beispiel gegenseitig seit 2004 die NATO-Länder blockiert wegen der Aufnahme Ukraine und Georgien. Ja. Also es war eigentlich klar, die werden aufgenommen. 2004 in Bukarest wurde dieses Versprechen gegeben und nicht darauf hingewiesen, dass das jetzt ein Prozess wird, sondern das wurde als Versprechen festgelegt, es wird. Und dann hat es jetzt wie viele Jahre, 20 Jahre fast gedauert, bis wieder die Debatte aufpoppt. Ja? Und das ist nur zurückzuführen, nicht auf den Plan, der war ja schon da, sondern auf die Widersprüche. Da sind vor allem die deutsche Kanzlerin, aber nicht als Person, sondern als Interessensvertreterin des deutschen Kapitals gesagt hat, wir brauchen eigentlich diese russische Liaison so stark für die Energie, für Siemens, Exporte und, dass wir diesen Beschluss, der da gefasst worden ist, nicht umsetzen wollen oder so lange, wie es geht, hinauszögern. Und der ist ja immer noch nicht umgesetzt. Also das sind immer wieder die Hoffnungen bei mir, dass ich mir denke, es ist nicht nur wir, die als Gegenöffentlichkeit agieren, sondern es sind auch die unterschiedlichen Interessen innerhalb der herrschaftlichen Strukturen, auf Basis derer man Politik betreiben kann.
Dass das NATO-Hauptquartier zugleich auch die Zentrale der EU-Organisation in Brüssel beiderseits ist, ist dann dementsprechend wohl auch kein Zufall. Ist die EU, grob gesagt, ein Versuch, Europa nach amerikanischem Vorbild zu zimmern und auch ganz klar aus den USA gesteuert?
Ich habe mich ein bisschen beschäftigt. Also die Gründung der EU war sicher von amerikanischer Seite her vollkommen damals des Kohle-Stahle-Pakts gewollt und auch technisch durchgeführt. Mit der Zeit hat sie die Europäische Gemeinschaft und die EU doch relativ verselbstständigt. Und man hat es ja zum Beispiel auch im Krieg der NATO gegen Jugoslawien gesehen, also im Vorfeld des Krieges, wo 1991 die Frage war, die Anerkennung dieser sezessionistischen Republiken Kroatien und Slowenien. Und ich war damals als Journalist in Belgrad und habe den Außenminister, den amerikanischen, gehört, live, James Baker, wie er gesagt hat, wenn jetzt sich nächstens die kroatische und die slowenische Regierung unabhängig erklären, wird es Amerika nicht anerkennen. Eine Woche darauf haben sie sich unabhängig erklärt, Amerika hat es nicht anerkannt. Deutschland hat es anerkannt, ein bisschen später, und Amerika ist nachgezogen. Das heißt, auch hier wieder unterschiedliche Interessen, wobei man allerdings sagen muss, dass, was Europäische Union betrifft, kein osteuropäisches Land der EU beitreten durfte, ohne nicht vorher NATO-Mitglied zu sein.
Verstehe. Also das, was wir der Westen nennen, ist auch kein monolithischer Block, so wie auch der frühere Ostblock keinesfalls durchweg monolithisch aus Moskau nur
es gibt war. Schon treibende Kräfte, aber es gibt immer wieder Querschläger. Oder? Ja.
Immer noch die Frage, wer zensiert, mit welchem Ziel. Ein Spezialfall war der sehr reichweitenstarke Kanal. Ich bin wie Sie, auch wenn in natürlich viel unerfahrener, verminderterer Form, auch ein Mensch des Print, des Buches, der Zeitung, auch schon vor Corona. Ich vertrete im Grunde hier nur einen Journalisten, so gut ich eben noch kann, der eigentlich in dieser Kulisse sitzen sollte und Ihnen wieder die Fragen stellen sollte, nämlich der sehr bekannte Journalist Ken Jebsen. Sie beschreiben es in Ihrem Buch, vielleicht stellen Sie uns kurz noch mal dar, was ab Mai 2020 geschah.
Zu Ostern 2020 im April hat die Tagesschau Bill Gates interviewt, 9 Minuten lang. Und Bill Gates hat am Höhepunkt dieses Interviews gesagt, dass 9 Milliarden Menschen geimpft werden müssen, um der Pandemie Herr zu werden. Also ein Wahnsinn, eine Aussage. Ja? Also das ist, kann man sich gar nicht vorstellen, wie verrückt das ist.
Willkommen in der Matrix.
Und, ja. Und Ken Jebsen hat im Mai, 2-3 Wochen später, sein Video gepostet, Gates kapert Deutschland. Ja? Mhm. Und das ist einfach durch die Decke gegangen. 3 Millionen Klicks in wenigen Wochen oder sogar Tagen. Und da war Feuer am Dach. Und seitdem wird Bill Gates, seitdem wird Ken Jebsen gemobbt, diffamiert, ist ja schon vorher worden, zugegeben, aber vor allem vom Netz genommen. YouTube war der erste, Demonetarisierung, dann überhaupt Löschung, Konten sperren. Und dann ist eben dieser Medienstaatsvertrag in Kraft getreten, 2020 folgende, und hat eingefordert, in dem Fall an 4 Beispielen, die auf dem KenFM-Kanal, glaube ich, textmäßig gepostet waren. Einer davon war von Wodak, diesem bekannten Arzt, der die Maßnahmen von Anfang an kritisiert hat, dass dafür die Quellen und die Wahrheitsbeweise vorgelegt werden müssten. Ansonsten der Kanal mit 50.000 Euro oder der Sperre zu rechnen hätte. Und das hat eigentlich den Anfang vom Ende dieses KenFM-Senders mit sich gebracht. Und Ken Jebsen ist ja dann, was ich weiß, glaube ich, jetzt auch nicht mehr in Deutschland. Also hat so ein Schicksal erlitten, wie viele, die ich da historisch beschreibe, ja, die auch, in die 1870er Jahre, wo die insbesondere die Sozialistengesetze Linke verfolgt haben, in die Schweiz oder nach England gegangen sind oder davor war der Fluchtort oft Amerika. Manche sind natürlich auch zu Tode gekommen. Also da ist ein Exempel statuiert worden, was jetzt natürlich KenFM die Reichweite gekostet hat und dann letztlich auch das Format, aber vielen anderen auch als Warnung dienen sollte. Und insofern finde ich es toll, dass der Apolut diese Warnung insofern ernst genommen hat, als dass ihr sagt, wir machen da weiter.
Und auch hier gibt es wieder agierende Akteure und Akteurinnen, die auch hätten anders handeln können, die zumindest hätten sagen können, na, aber zensieren, das mag ich jetzt nicht so gern. Oder dann mit dem entsprechenden Berliner Akzent. Zuständig war nämlich in dem Fall die Medienanstalt Berlin-Brandenburg, MABB. Wissen Sie Näheres über diese Organisation und wer dort agiert und damit für diese Vorgänge unmittelbar zuständig ist und sie durchführte? Den Zensurvorgang in diesem Fall durchführt.
Habe ich schon kurz erwähnt, dieser Medienstaatsvertrag, der da 2020 aufgelegt worden ist und beschlossen worden ist, der die Kontrolle über alle digitalen Portale für sich in Anspruch nimmt, die eine gewisse Klickzahl überschreiten. Ja? Und die müssen der journalistischen Sorgfaltspflicht und der Wahrheit irgendwie geprüft werden, entsprechend dieser...
Sagt dieser
Medienstaatsvertrag, der für jedes Bundesland im gleichen Text als Gesetz gültig ist. Und aus diesem Medienstaatsvertrag heraus haben sich diese Medienanstalten für jedes Bundesland wieder entwickelt, haben eine Bürokratie aufgebaut und der erste große Angriff, und nehmen Sie nach erfolgreich, war gegen diesen KenFM-Sender. Aber auch RT, ich glaube auch Rubicon wurden damit konfrontiert. Rubicon ist mir jetzt nicht ganz klar, hat das, glaube ich, entweder abgewehrt oder ist da nichts rausgekommen. Aber RT hat da auch große Schwierigkeiten damit gehabt. Das sind staatliche Strukturen, die gewünscht sind. Ja.
Die MABB bekam im Laufe des Jahres 2020, kurz nach Corona, wie viele andere Behörden auch, eine neue Leiterin eingesetzt. Und wenig später wurden eben diese Briefe verschickt an die genannten Medienbetriebe, eben mit der Drohung hoher Bußgelder,
ja,
und Abschaltung, Zensur. Inkriminiert wurden im Wesentlichen vier Texte, unter anderem ein Text von dem Politikwissenschaftler Ulrich Mies, übrigens früherem Staatsmitarbeiter auch. Aus welchen Gründen? Falschmeldungen
im Gesundheitsbereich, also wegen Covid-19, Fake News Verbreitung. Ja, das war die offizielle Angaben, und man musste eben Quellen beilegen, warum diese Meinung beim Bodak, glaube ich, war es, dass er gesagt hat, die Impfung nützt nichts oder so ähnlich. Oder nein, er hat irgendwie gesagt, die Tests können das nicht heraus filtern, ob man wirklich ansteckend ist oder nicht. Also einfach so Zweifel an der ganzen Maßnahmenpolitik, die ja gang und gäbe waren und die halt da mal ein Massenpublikum vorgestellt worden sind und die das dann auch rezipiert haben. Und diese Angst hat diese staatliche Stelle dazu gebracht, da diese Zensurkeule zu schwingen.
Also eine Kritik, die zu dem Zeitpunkt auch schon 10.000 andere, also wirklich hoch angesehene Wissenschaftler geäußert hatten, auf die auch rekurriert wurde, wie etwa Professor John Ioannidis, der bekannteste, meistzitierte und damit wohl akademisch angesehenste Virologe, Epidemiologe der Welt. Professor Bhakti und so weiter, der jetzt auch noch weiter inkriminiert wird. Das hört ja mit der Zensur nicht auf. Es wird ja alles herangezogen, ganz offensichtlich, um diese Lüge durchzusetzen. Nun sind dann eben verschiedene, an dem ganzen Gesamtvorgang ja verschiedene Entitäten beteiligt, unter anderem die MABB, Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Können Sie mir, also es ist aus dem Rundfunkstaatsvertrag bzw. Medienstaatsvertrag dann entstanden. Wie wird denn eine solche Behörde, die ja vormals eigentlich nur die Qualität, bestimmte messbare Qualitäten untersuchen sollte, wie zum Beispiel, ob privater Rundfunk die Werbezeiten ausdehnt, also misst, wie lang sind Werbeblöcke, halten die sich auch daran an die Regularien, dass nicht nur Werbung gesendet wird, wird das ordentlich abgerechnet, gibt es Schleichwerbung und so weiter, also Dinge, die da vermieden werden sollen. Wie kann man sich einen solchen Vorgang vorstellen, also innerhalb eines solchen Behördenapparates, dass ein vollkommener Wechsel von der Ausrichtung einer solchen Entität stattfindet? Es muss doch irgendwie Akteure geben, überall in der, bei der Tageszeitung Taz habe ich es nachvollzogen, wie es dort gelaufen ist. Das war das Homeoffice. Da wurde quasi eine neue Doktrin und auch neue Leute eingesetzt, die das dann durchsetzten. Aber wie läuft das etwa bei wirklich unmittelbarer Zensur ab, also bei Dingen, die schon da sind und die dann ausgeixt werden?
Möglicherweise personalpolitisch, aber da habe ich keinen Einblick. Ich schaue mir eher die Strukturen an, ob die Frau jetzt X oder Y hast, ist mir auch nicht so besonders wichtig, weil in dem Moment, wo man auch die Änderung macht vom Rundfunkgesetz auf diesen Medienstaatsvertrag, auf dieses neue MABB-Verfahren, das ja dann angewandt wurde, ist es schon klar, dass der Staat das jetzt will, dass insbesondere in der Frage der Bekämpfung der Pandemie nur seine Erzählung durchgesetzt wird, zu dem Zeitpunkt. Ja. Und da werden dann eben auch die entsprechenden Leute an die Positionen gesetzt. Da gibt es halt vom Staat wegen, würde ich meinen, sind ja staatliche, also in dem Fall halt Bundesstaat, nicht bundesstaatliche, sondern Ländereinrichtungen, die dann entsprechend agieren. Und wenn Personen nicht passen, das haben wir ja gesehen, auch in der Krankenkasse bei einer Person in Deutschland, die dann, weil sie da Kritik geäußert hat an dem Verschweigen von Impfschäden, ja, die werden halt dann rausgeschmissen. Ja. Das gibt's in dem Zusammenhang, weil eben das so eine wichtige Frage ist, wie wir es vorher besprochen haben. Ja. Wenn das keine wichtige Frage wäre, würden die weiterarbeiten können wie bisher. Aber ich glaube, der Knackpunkt war dieses Video, was der Ken Jebsen gemacht hat, geht's kaputt Deutschland, und der Erfolg dieses Videos. Es war ja ähnlich bei dem RT, die haben ja dann auch hauptsächlich Corona-Maßnahmen kritisch berichtet und haben eigentlich da gibt es eine unabhängige Studie von einem Institut, das glaube ich sogar vom Soros finanziert wird, also insofern ein abhängiges Institut, aber quasi nicht abhängig von irgendwie Maßnahmenkritikern, im Gegenteil, die feststellen, dass RT an einem Moment im September 2021 Tagesschau, Spiegel, Bild und so weiter an digitaler Präsenz weit überflügelt hat. Ja. Und in dem Moment ist dann auch YouTube gekommen und hat abgeschaltet, und dann ist dieses MABB-Verfahren, also Medienanstalt Berlin-Brandenburg, aufgetreten, weil das eben auch in Berlin RT situiert war, und hat die genauen selben Maßnahmen wieder eingefordert, und letztlich ist RT verboten worden. Und zwar, man glaubt, RT ist verboten worden in Deutschland wegen dieses Krieges, wo Russland diesen Konflikt internationalisiert hat und diesen Krieg halt angefangen hat mit der Ukraine direkt. Nein, RT ist schon am 2. Februar 2022 verboten worden, offiziell von Deutschland, nachdem es vorher schon vom Netz genommen wurde und auch von der serbischen Lizenz, die es ja gehabt hat, für die Ausstrahlung in Deutschland nicht anerkannt wurde, sondern eben auch vom Orbit genommen wurde. Also da gibt es einen ganz einen klaren Kampf gegen eine Erzählung, die den Herrschaften nicht gepasst hat.
Und diese Herrschaften sitzen in Berlin,
in der Regierung, Brüssel, natürlich,
Washington,
in der Regierung.
In London?
Ja.
Kann man dann schon von einer politmedialen Kaste sprechen? Das, also ein abgekoppeltes Regime oder Banden,
ja,
sozusagen, die über Bande verbunden sind. Und sozusagen keine demokratische Verantwortlichkeit mehr haben. Und im Grunde sind auch historische Gesetzestexte und auch gültige Gesetze, das spielt einfach keine Rolle da.
Man hat es gesehen bei der Nichtanerkennung der serbischen Sendelizenz für RT. Aha. Da gibt es einen klaren Vertrag zwischen Serbien und der EU, dass wenn dort eine Sendelizenz anerkannt wird, gilt es hier, und wenn das hier anerkannt wird, gilt es dort. Da geht es dann um Eutelsat, also um die ganz große, 200 Millionen Menschen umfassende Möglichkeit, über Satellit Programme zu empfangen. 200 Programme strahlen die aus. Das wurde einfach auf Druck Deutschlands kassiert, ja, ohne dass es dafür irgendeine rechtliche Grundlage gegeben hat. Einfach die reine Macht Deutschlands gegenüber Serbien. Und man sieht es ja jetzt auch wieder gegenüber Serbien in der Frage der Russlandpolitik. Ja. Aber da gibt es eben auch wieder, gerade in Serbien oder in anderen Ländern, Widerstand. Auch in Kroatien ist es ganz interessant. Da ist der Präsident, der ist nicht der Meinung, dass man Russland Waffen liefern sollte. Der Ministerpräsident will mehr Waffen liefern. Bei uns ist es offensichtlich so, also bei uns, sage ich jetzt, in Deutschland, in Österreich, wo Österreich da fast keine Rolle spielt, Gott sei Dank, aber in den NATO-Ländern insbesondere, dass es da kaum innere Widersprüche gibt. Ja. Bisschen. Türkei, Ungarn, kann man schon sagen, es ist nicht alles über einen Kamm geschoren, aber in doch sehr, sehr stark von Washington, Brüssel, Berlin, in dieser Reihenfolge, in dieser Autoritätskaskade, würde ich meinen, ist es so, wie es ist.
Einer materialistischen und wissenschaftlichen Analyse hält die Corona-Lüge jedenfalls nicht stand, tat sie von Anfang an nicht. Indes wollen Sie, linker Verleger, sind Sie sehr, sehr bekannt als solcher, sehr erfolgreich, und wollen es auch bleiben. Wie lässt sich das überhaupt noch in eine Verständigung bringen? Mir scheint es doch so, als sei von vornherein auch die Corona-Lüge verknüpft worden mit einer Erlösungssehnsucht, die auch befeuert wird jetzt in der Gegenwart, erst ab 2022 zum Beispiel, von Aussagen des jetzt gegenwärtigen Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach, der also immer wieder den Klimawandel und die Transformation in welche das auch sein, immer sein mag, in Verbindung bringt mit den Corona-Maßnahmen, also mit den Masken, mit diesen experimentellen Stoffen, die den Menschen injiziert werden. Ist die Linke irgendwie ins magische Denken verfallen? Also da kommt irgendwie eine Macht von oben aus Monopolkonzernen in Form von Männern wie Bill Gates, die aus ihren Anwesen herausschreiten, dann Ursula von der Leyen, die frühere Bundeswehrministerin, treffen, die ihm dann sagt, ja, thank you for leadership, Bill, und zu ihm hinausschaut und ihm den Applaus anheizt, etc. Ist das irgendwie, ist die Linke, ist linkes Denken eigentlich nur noch eine Hoffnung auf Erlösung durch göttliche Kräfte oder zumindest Kräfte, die von ganz oben herkommen?
Erlösung, ich gebe mal ein Stichwort, bevor ich auf die Linke eingehe, würde ich nicht missen wollen, weil ich schaue ganz gern so auf Symbolik auch, ja, wie Politik funktioniert. Und es war meiner Meinung nach nicht zufällig der Ostersonntag des Jahres 2020, als Bill Gates in der Tagesschau aufgetreten ist. Und der Ostersonntag ist der Tag der Auferstehung. Und Bill Gates hat am Ostersonntag im April 2020 ja, diese 7 Milliarden Impfdosen gefordert oder Impfungen für die 7 Milliarden Menschen gefordert. Also das war schon sowas. Eine Erlösungsfantasie. Warum die Linke auf das aufspringt oder viele Linke, glaube ich, hat mit der Erlösung nichts zu tun, da kenne ich mich auch nicht so richtig aus. Das hat eher mit diesem Missverständnis zu tun, dass sie glauben, da gibt der Staat da Geld aus, damit ist der Neoliberalismus zu Ende und dann können wir vielleicht in irgendeiner nächsten Phase unsere Ideen unterbringen. Noam Chomsky hat das erst vor wenigen Tagen ein Buch präsentiert, wo Ähnliches drinnen steht. Ja, Noam Chomsky war ja auch in dieser Corona-Frage vollkommen
paralysiert.
Paralysiert, ja, so kann man das nennen. Und da schreibt er eben, die Krise kann auch Neues Gutes schaffen. Das stimmt, abstrakt gesehen, ja. Aber am Boden, real, materiell, sind die Gesellschaften ziemlich zerstört, ja, jetzt. Jetzt kommt noch der Krieg, in dem wir nicht beteiligt sind, aber trotzdem sehr stark beteiligt sind, also von der Wahrnehmung unserer Medien und unserer Politik. Und ich sehe jetzt unmittelbar eher eine schlechte Zeit für uns. Ich hoffe, ihr mich. Aber dass da eine Erlösung bevorstehen würde von dieser Art Herrschaft, in der wir stecken, das ist so eine Art Ping-Pong zwischen autoritärem Staat oder Suprastaat und Kapitalmonopole, da sehe ich jetzt nicht unbedingt ein erlösendes Moment, weil die noch relativ stark ihre Macht verteidigen. Wiewohl, was ich zuerst schon gesagt habe, sie im absteigenden Ast sind, was den Transatlantik betrifft. Aber ich fürchte, die chinesische Variante wird diese Form der Verwertung von Kapital und Mensch in noch schlimmerer Form weiterführen.
Für die Erlösung, was auch immer das im Einzelnen dann sein mag, also zum Beispiel von ungewollten Herrschaftsstrukturen, werden die Menschen dann schon selber zuständig. Als Verleger geht es erstmal darum, sozusagen Wahrheitsangebote, Erkenntnisse in die Welt zu bringen. Wie umgehen Sie Zensur?
Also für dieses Buch oder für andere politische Sachbücher, wir haben auch mit Ulrich Mies was gemacht, Schöne neue Welt 2030 oder von Ernst Wolf ein Buch, Wolf erklärt die Wall Street.
Ja.
Also eine direkte Zensur gibt es nicht. Glaube ich, ist für Printmedien auch derzeit von unseren Zensoren, die nicht unsere sind, nicht vorgesehen.
Aha, aber die haben zu viel zu tun mit dem riesigen Internet.
Die haben sehr viel zu tun und haben dort viel mehr Angst davor. Aber man merkt schon, ich bin jetzt 30 Jahre in diesem Verlag, früher die Besprechungen von politischen Sachbüchern, die auch links waren, ja, und auch mit wichtigen Fragen sich beschäftigt haben, hat man doch hin und wieder was unterbracht in der Süddeutschen oder in der Taz oder so. Das ist jetzt fast nicht mehr möglich. Ja. Da gibt es nur mal einzelne Fälle, wo mehr so Biografisches ist. Wir haben eine Architektin im Programm, Margarete Schütte-Lihotzky, die verstorben ist vor kurzem und deren Widerstandsgeschichte, dort geht es schon. Aber wenn man so direkt in diese Debatten eingreift, die sehr kontrovers geführt werden und wo die Herrschaft, die staatliche Herrschaft, die Zensur ausübt, meistens eben über diese amerikanischen Konzerne, dann wird man in diesen Mainstream-Medien totgeschwiegen. Und uns stört das im Prinzip nicht, weil wir natürlich, unsere Umgehungsstrategie ist, und das ergibt sich von selbst, da braucht man, glaube ich, gar kein Stratege zu sein, diese vielen, vielen alternativen Medien, wo Apolut eines davon ist, die ja immer stärker werden, ja, oder KenFM war ein solcher, Nachdenkseiten, also ich brauche jetzt nicht alle aufzählen, die sehr wohl auf solche Bücher reagieren, die sie positiv, negativ besprechen oder vorkommen lassen, das kompensiert es vollständig. Also für uns waren die letzten Jahre rein kaufmännisch betrachtet gute Jahre. Ja. Ich erinnere mich an eine Geschichte, das darf ich jetzt noch anführen, weil passt zwar gar nicht, aber wir haben wirklich einmal ein Buch wurde zensiert und da ist es gegangen um so eine pornografische Sache, also für uns war es nicht als Pornografie gedacht, das war noch Anfang der 80er Jahre, wo noch Pornografiegesetze gegolten haben. Und es wurde vom Stern und von anderen als Pornografiebuch dargestellt, obwohl es war so ein Fotoband von einer gewissen Christa Beinstein, eine berühmte Fotografin, wo viel nacktes Fleisch zu sehen war. Und das wurde dann beschlagnahmt in den Buchhandlungen. Und daraufhin haben ein paar Zeitschriften reagiert, warum so ein Buch beschlagnahmt wird, und wir haben es verkauft wie nur. Also das hat uns damals sogar geholfen. Bommi Baumann ist übrigens auch so ein Beispiel, sein Buch über Wie alles anfing, ein Buch von einem Terroristen, wenn man so will, aus den 70er Jahren, eine Berliner Kommunade, der mit dem Buch Wie alles anfing eigentlich von der Gewalt abschwören wollte und gesagt hat, werf die Knarre weg, Genossen, werf die Knarre weg. Das war sozusagen, es bringt nichts, wenn wir da Überfälle machen, Bewegung 2. Juni und so, da war er, glaube ich, dabei. Und er war aber verfolgt wegen seiner Taten, bei denen kein Mord dabei war, meines Wissens, aber Und deshalb wurde dieses Buch zensiert und aus den Regalen genommen von staatlicher Seite. Und daraufhin haben sie dann so berühmte Persönlichkeiten wie Peter Handke, Jean-Paul Sartre und andere gefunden und ihre Herausgeberschaft, das neu herauszubringen. Und damit war das Buch erst richtig populär gemacht. Ja? Bommi Baumann, Wie alles anfing. Also das war so 70er-Jahre-Zensurwesen.
Es öffnen sich also auch Möglichkeiten, insbesondere im gedruckten Wort, das sich auch nicht einfach aus der Welt löschen lässt, wie zum Beispiel ein Internetartikel oder wie es in der Wikipedia, der sogenannten Online-Enzyklopädie, die auch in politischen Händen zu teilen zumindest ist oder immer mehr geraten war zwischenzeitlich, dass sich nachträglich einfach je nach politischer Wetterlage eben angepasst wird. Einmal ist jemand ein Verleger, das nächste Mal ist er einfach nur ein Kommentator, Journalist. Naja, das würde besonderen Schutz bedeuten, nicht, dass man sich nochmal den neuen Julian Assange schafft. Solche Begriffe lässt man einfach lieber verschwinden, vermeidet das und setzt einfach Kriterien an, wer was sein darf und was nicht. Sie sind ganz eindeutig Verleger. Es gibt ein Buch, das hier vorliegt, gedrucktermaßen. Es lässt sich nicht mehr aus der Welt löschen. Es ist in wahrscheinlich recht großer Auflagenzahl auch schon erschienen in der Erstauflage und wird damit, Glückwunsch, damit auch nicht mehr wegzukriegen sein, zumindest nicht aus jedem Haushalt, womit dann nachweisbar ist, es findet Zensur statt, anders als es im deutschen Grundgesetz steht. Eine Zensur findet nicht statt. Das ist ein Appellativ. Offenbar scheint es da auch andere Auslegungen zu geben, sozusagen als Feststellung, in feststellendem Charakter. Nein, es gibt gar keine Zensur, weil man auch die Zensur noch verschleiert. Sie nennen zum Beispiel in Ihrem Buch auch die EU-Justizfunktionärin.
Jourova.
Die 2018 Ihnen zufolge nach sagte, nein, also wie in den USA können wir es leider nicht machen mit der ganz großen, also jeder Veröffentlichungsfreiheit, jeder kann im Grunde jeden Quatsch aufschreiben. Wir müssen das führen. Und das sei der spezifische Unterschied, der charakteristische Unterschied zwischen USA und EU-Struktur. Gemeint war wohl Donald Trump als Betriebsunfall der sozusagen in Widerstreit befindlichen Kapitalfraktionen, der da also irgendwie zu unkonventionell zum Beispiel gegenüber Russland agierte.
Also ich glaube nicht, dass Jourova da auf Donald Trump rekurriert hat, sondern insgesamt auf doch ein wesentlich liberaleres Klima in den USA, also was Medien betrifft, wo man wirklich alles schreiben und sagen kann. Und dass es jetzt natürlich dort auch kippt in Richtung Zensur. Aber der Ausspruch von dieser Jourova war 2018 gedacht dafür, dass man eben sich nicht an dieses allzu liberale amerikanische freie Meinungsmodell anschließen sollte, sondern dass man auch schauen soll, was kann Meinung anrichten. Und Meinung kann was anrichten, Gott sei Dank kann es was anrichten. Oder nicht nur um Gott sei Dank, sondern ohne Gott auch. Aber wir wollen ja sozusagen einen offenen Diskurs anrichten oder insinuieren. Also, ja. Und das wird eben mit solchen Aussagen wie der von der Jourová für Europa nicht verunmöglicht. Nein, so wichtig ist die auch nicht. Aber zumindest angesprochen, dass es nicht so sein muss. Ja? Und das ist eigentlich eine gefährliche Entwicklung.
Vorher waren es verschwurbelte Intellektuelle, die also umständliche Bücher schreiben, die man sich erstmal besorgen muss. Und ach Gott, wer hat denn schon die Zeit? Ist den Politikern im Internet überhaupt erst aufgefallen, wie unbeliebt sie sind und wie viel Kritik es schon seit sehr langer Zeit an den Zuständen in Europa gibt?
Ja, müsste ihnen aufgefallen sein, weil erstens ist die Wahlbeteiligung in den meisten Fällen nicht steigend, sondern sinkend. Also die Leute interessieren sich nicht dafür, weil sie genau wissen, ist eigentlich egal, ob ich jetzt den Weber oder den Timmermans wähle 2019, weil die werden alle nicht wichtig sein, wenn es darauf ankommt, wie die Struktur in der Europäischen Union zusammengesetzt ist. Das, glaube ich, ist so eine Erfahrung. Und dann, wenn man auch auf die führenden Medienhäuser schaut, da sieht man ja auch den Vertrauensverlust deutlich, also auch in Zahlen, Werbeeinnahmen. Ja. Also ich habe das auch erlebt, dass Zurückgehen sozusagen dieser Möglichkeiten, überhaupt politisches Sachbuch in so Zeitungen wie FAZ oder Frankfurter Rundschau oder Neue Zürcher, da gibt es einfach weniger Platz, weil die weniger Leute haben, weniger Personal anstellen können. Und das ist Erfolge natürlich von dem, dass die Menschen ins Internet gehen. Das ist sowieso technisch einerseits, es ist nicht nur inhaltlich, weil es ja diese technische Möglichkeit noch nicht so lange gibt, aber eben auch inhaltlich, dass man sich im Internet über alternative Portale gut informieren kann. Immer aufpassen, es ist immer ein bisschen Propaganda dabei, meiner Meinung nach, meist auch was dabei, was nicht unbedingt lupenrein ist, aber so ist die Welt. Also das ist, wenn man sich anschaut, wie Lauterbach oder andere ihre Narrative aufgebaut haben zu der Bekämpfung der Pandemie, also dort war ja so viel Blödsinn dabei, da kann ja kein alternatives Medium, was noch so freihändig agiert, mit. Ja?
Nochmal die Frage im Konkreten, auch im Kleinen, wie können wir Zensur durch ja im Grunde eigenes Konsumverhalten, also eigenes Verhalten umgehen? Also sicher die gute Buchempfehlung, die hat diese Sendung hiermit getan, aber welche Möglichkeiten gibt es überhaupt noch zu kommunizieren und vielleicht der Gegenöffentlichkeit zu helfen, die ja eintritt für den offenen Diskurs, in dem auch dann noch der Lauterbach was sagen könnte?
Ich glaube, es ist schwer für Menschen, die so stark in ihrem Arbeitsalltag beschäftigt sind, dass sie quasi das Überleben sichern durch Arbeiten, Essen, fast keinen Urlaub, schlafen, wieder arbeiten, weil man dafür Zeit braucht, für das, dass man Zensurmaßnahmen oder Verschweigemaßnahmen umgeht. Ja. Wenn man es sich einfach macht und man liest die eine Zeitung, die man hat, sei es jetzt die Frankfurter Allgemeine oder die Bild, oder man schaut immer nur die Öffentlich-Rechtlichen, dann wird man natürlich nicht mit anderer Meinung konfrontiert, weil die das nicht mehr oder eh noch nie gebracht haben. Also beim Bild und bei der Bild zum Beispiel, obwohl gerade bei der Bild ja in dieser Corona-Zeit eine gewisse Offenheit plötzlich da war. Es ist ja auch immer nicht alles nur schwarz-weiß. Ja? Mhm. Aber wenn man die Zeit hat, und Intellektuelle haben die Zeit, und Intellektuelle sind ja nichts, was Schlechtes, sondern das sind Leute, die letztlich auch Vorgaben entwickeln für gesellschaftliche Prozesse, dann ist es nicht so schwer, Umgehungen zu finden. Wie schaut man nach wie vor RT, welche Medien gibt's im Englischsprachigen, jede Menge, auch im Deutschen, die im Digitalen vorhanden sind und wo man sich bestens informieren kann. Da braucht's, kann so ein Buch gehen, aber gibt's viel für viele andere Themen, viele andere Printmedien, und vor allem auch im digitalen Raum. Ja.
Sie tragen jedenfalls dazu bei, dass Menschen in der Lage sind, darüber hinwegzukommen, zu denken, na, da muss man aber vorsichtig sein und darüber kann man ja nicht reden. Das müsste man aber schon dann genau dosieren, wie viel Wahrheit man dann so sagt. Sondern das kann Mensch auch sehr offensiv betreiben und sagen, ja, es gibt Zensur und nein, ich lasse mir den Mund nicht verbieten. So könnte es gehen. Sie tragen auf jeden Fall auch zur Chronistenpflicht bei, halten diese Fälle fest, unter anderem kenfm.de. Es ist verschwunden und dafür gibt es Verantwortliche, die das in Gang gesetzt haben. Nicht nur in einzelnen Behörden, die da eine Auswirkung treffen, sondern das geschieht auf Anweisung. In diesem und in etlichen anderen Fällen, wo es dann zu Kontokündigungen kommt und so weiter. Daran arbeiten ganz offensichtlich verschiedene Entitäten. Und das ist, wie Sie auch darlegen, kein monolithischer Block und keine irgendwie sonst wie festgezurrte Weltverschwörung, die einem spezifischen Gruppe oder Ähnlichem zuzuordnen wäre. Und so vielen Dank an Dr. Hannes Hofbauer, Verleger aus Wien. Und bis demnächst bei Apolut im Gespräch.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.